Dani, grüß dich.
Hallo, grüß dich.
Hallihallöchen, genau. Wir sind jetzt live und
Okay.
du bist sicherlich etwas aufgeregt.
Ja.
Ja, wie viele auf dem Kanal, auch ich bin noch aufgeregt. Das ist immer so. Es ist ja immer ganz interessant, dass man von jetzt auf nachher sich hier so begegnet. Ja.
Genau, man weiß halt nicht, was auf einen zukommt,
Ja, genau.
deswegen.
Das ist aber das
Das ist
Salz in der Suppe.
wahrscheinlich auch wichtig, ja.
Genau. Meine Liebe, du hast dich bei mir gemeldet über Instagram.
Genau.
Ende Januar war das schon. Einmal bist du so ein bisschen abgesprungen. Kann man das so interpretieren?
Es ist ein bisschen untergegangen, glaube ich, in
Ah,
meinem
okay.
Leben und dadurch, dass ich es
Ja.
dann im Kalender nicht eingetragen habe und wir auch keinen Kontakt mehr gehabt haben, ist das irgendwie leider ein bisschen verschwunden, ja.
Also es war keine Absicht, es war einfach nur vergessen.
Ja,
Okay.
vielleicht unterbewusste Verdrängung, keine Ahnung.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber jetzt bist du da, jetzt reden wir zusammen.
Ja, genau.
Gut, möchtest du kurz mal sagen, so wie alt du bist? Ja.
Genau, ich bin 37 Jahre, ich bin aus Österreich, lebe da in einer größeren Stadt, bin aber eigentlich vom Land. Genau. Und
Und bist heute eigentlich, wir können ja mal beim Heute anfangen, gefestigt im Leben angekommen.
ja, würde ich schon sagen, mit Höhen und Tiefen auf alle Fälle, aber ja, mir geht's sehr gut.
Also,
Also.
da gab es aber natürlich auch eine Vergangenheit, über die wir heute reden wollen.
Genau.
Und ich sag mal, wir können es ja gleich mal so droppen. Hauptsubstanz dieser Vergangenheit war Speed.
Genau, und aber auch ziemlich viel Marihuana.
Ja, das gehört fast zusammen, möchte ich fast sagen. Ja, Weed und Speed, reimt sich schön.
Genau.
Wo wollen wir da anfangen, meine Liebe?
Ja, vielleicht eh in der Jugend oder wie es halt angefangen hat, sozusagen. Also, ich habe halt schon sehr früh zum Konsumieren angefangen. Also, so mit 13 habe ich, glaube ich, meinen ersten Joint geraucht. Alkohol war eigentlich auch immer weit verbreitet. Also, wir haben auch immer getrunken. Und ja, Amphetamin auf alle Fälle. Und ich habe auch alles andere ausprobiert, aber eigentlich hat mich halt nur Amphetamin irgendwie so catcht. Also, weil das irgendwie mir auch so geholfen hat, so fokussiert zu sein. Und ich bin halt irgendwie, glaube ich, auch so ein Mensch, der es halt nicht so gut schafft, sich zu konzentrieren. Und ja, da habe ich halt immer einen Fokus gehabt und so eine Motivation einfach.
Ja,
Und das,
ja.
glaube ich, irgendwie, ja, catcht. Genau.
Also ganz klassisch in der Schule mit dem Kiffen angefangen, könnte man so sagen, oder?
Ja, jetzt in meine Schulkollegen eher nicht, das waren dann schon Leute von außerhalb.
Also warst du in der Schule schon so ein bisschen in einer Sonderstellung?
Ja,
Wie
genau.
erklärst du dir das, dass das damals so war?
Dass ich da so anders
Ja,
war
dass du so
oder
affin dafür warst, ja.
naja, schon wahrscheinlich die Situation mit meiner Familie einfach, dass es halt nicht passt hat und man versucht halt dann irgendwie diese Gefühle zu verdrängen und dann bietet sich das halt ganz gut an, wenn man dann halt kifft und nichts gespürt und halt Speed nimmt und halt dann Party macht und irgendwie was erlebt und
Also
ja, halt an das Ganze, glaube ich, nicht denken muss, ja. Also.
es war eine Flucht beziehungsweise ein Ausbruch.
Ja. Alle Fälle.
Fass doch mal zusammen. Du musst ja gar nicht so ins Detail gehen, aber was war denn so das, was nicht so lief in der Familie?
Naja, eben meine Eltern haben sich halt früh getrennt, was jetzt eigentlich nicht negativ war, weil sie halt eigentlich nicht miteinander kommuniziert haben. Und wenn sie halt kommuniziert haben, haben sie halt viel gestritten. Aber es war halt auch irgendwie so, dieses Emotionale war nicht vorhanden. Also dieses Verstehen, verstanden werden und halt so Liebe bekommen und halt gespiegelt werden. Und meine Mutter war halt auch sehr depressiv. Also ich glaube, ich habe halt schon früh irgendwie gelernt, mit mir selbst halt viele Dinge auszumachen und mich zu regulieren. Und ja, einfach diese Liebe war halt nicht da, sondern also halt viel Überforderung auch.
Bist du ein
Also,
Einzelkind gewesen?
nein, ich habe eine Schwester.
Ne, ist die älter als du?
Ja, 2 Jahre.
Und die, war die davon ähnlich betroffen oder hat das nur dich betroffen, zum Rückblick?
Naja, sie hat eine andere Strategie gewählt. Also ich bin halt mehr so in dieses Rebellische gegangen und halt Drogen nehmen und mich wegschießen. Und sie war halt sehr die Angepasste. Die,
das Ertragen also war bei ihr das, der Punkt dann.
Genau, voll. Also, aber bei ihr ist es halt dann so mit 30 ist es halt dann wirklich ausgebrochen. Und da hat sie halt dann angefangen, das Ganze mal zu reflektieren. Und ich war halt immer die, die halt nicht mitgemacht hat. Die, ja. Also ein bisschen das schwarze Schaf einfach so, die problematische einfach.
Ja. Warst du?
Genau, war ich ja, in der Jugendzeit zumindest. Genau. Jetzt hat sich das geändert.
Ah, okay. Jetzt gibt es so einen Rollentausch.
Ja, schon ein bisschen.
Okay. Okay.
Obwohl sie meine Schwester auch gut im Griff hat. Also, aber das war nicht immer so.
Dann beschreib doch mal für mich so die Amphetaminszene in Österreich. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, da bin ich jetzt nicht so drin.
Mhm.
Ich meine, du bist knapp 10 Jahre jünger als ich, also gar nicht so weit entfernt wie andere Gäste hier auf dem Kanal. Ja, wie sieht das so aus in Österreich? Ich meine, du bist in der Schule angefangen zu kiffen, dann kommt man in einen gewissen Freundeskreis rein. Was geht da so rum?
Naja, damals eben, ich komme aus einem kleinen Dorf mit 5000 Einwohnern, ich meine, da hat es jetzt eigentlich nichts so gegeben, sondern wir sind halt dann in die größeren Städte gefahren, zuerst waren es halt so diese Techno-Partys, so, weiß nicht, wie die DJs, DJ Rush und so, das war so voll modern damals. Und dort hat man halt dann sozusagen die Leute kennengelernt und hat halt dann auch die Drogen herbekommen. Aber es war nicht so einfach, wie es heute ist, meiner Meinung nach. Also man hat dann teilweise eben als junger Mensch dann irgendwie auf die Partys erst einmal irgendjemanden anquatschen müssen, dass man halt irgendwas gekriegt hat und teilweise hat man gar nichts gekriegt. Also, also oder man hat halt irgendwas gekriegt oder nicht das, was man halt wollte, aber es war nicht so weit verbreitet. Also ich weiß es ja jetzt auch nicht, wie es heute ist auf die Partys. Wahrscheinlich ist es schon anders, aber ich habe dann irgendwann auch meinen eigenen Dealer gehabt, aber erst so mit, würde ich sagen, mit 22, 23 und vorher war das eher immer so irgendwie in eine größere Stadt fahren und halt da irgendwie versuchen, irgendwas zu checken. Also auch Marihuana und so.
Das ja, also ich kenne das natürlich auch, also je jünger man ist und noch nicht die Connections hat, das wird ja zu einem richtigen Abenteuer. Ja, und dann gab es auch oft große Enttäuschungen, wenn man halt stundenlang versucht hat, was klarzumachen und dann gab es halt nichts.
Ja,
ja. Genau. Und das ist heute natürlich auf jeden Fall anders, also viel liberaler. Also ob das besser ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, das ist ein Fakt. Und natürlich haben wir heute auch, und das sehen wir auf dem Kanal ja auch ständig, ein ganz neues Thema eigentlich, und das ist dieser Opioid- und Benzodiazepin-Missbrauch. Mhm. Ja?
Genau.
Wo wir, denke ich, beide noch dran vorbeigeschlittert sind.
Ja, würde ich auch sagen. Also das war bei uns überhaupt nicht Thema. Also
genau.
Auch die ganzen Medikamente nicht. Und was mit eher, ja, dann halt bei uns war auch Crystal, das ist, also haben wir mal gekriegt, da war ich 16, 17, da haben wir gar nicht gewusst, was das eigentlich ist.
Ja.
Also im Nachhinein ist mir das erst bewusst worden, dass das wahrscheinlich Crystal war, aber das war alles noch nicht so leicht zu haben und noch nicht so überschwemmt irgendwie. Die.
Also Crystal hast du auch schon mal gezogen, früher?
Ja.
Ja. Und,
aber nur, glaube ich, einmal. Also ich war immer so ein Mensch, also ich habe auch mit den Amphetamine, ich habe immer gewusst, wenn ich jetzt eine Woche oder 10 Tage konsumiert habe, ich muss jetzt wieder aufhören, weil ich einfach viel zu viel Angst gehabt habe, dass ich halt reinschlitter. Also ich habe immer so eine Art Mechanismus gehabt, dass ich halt nicht zu tief reingehe irgendwie.
Naja, aber trotzdem war ja Pep aka Speed viele Jahre in deinem Leben ein großer Bestandteil deines Lebens.
Ja.
Geh doch da mal rein. Also wir sind jetzt im Alter von 14, 15, 16, würde ich jetzt mal sagen. Kiff ist da, Pep hast du auch das erste Mal gezogen. Wie ging es eigentlich mit der Schule weiter? Ausbildung, wie lief das dann so?
Naja, ich bin dann mal ziemlich abgestürzt. Mit 14 war ich dann in der Psychiatrie, also ich wollte mich dann halt auch eben, also ich glaube nicht, dass ich mich wirklich halt umbringen wollte, sondern es war mehr so ein Hilfeschrei,
weil
mich halt dann auch so kritzt und so Sachen.
Bezüglich der elterlichen Situation zu Hause.
Ja, also damals habe ich das halt nicht so einordnen können, aber es war sicher deswegen. Und genau, und dann bin ich halt voll so in die Drogen reingestürzt. Also ich bin dann auch mit 17 ausgezogen, bin dann halt in die Stadt gegangen, habe aber schon immer, ich habe eine Lehre gemacht in der Gastronomie. Die habe ich auch fertig gemacht. Also ich bin immer arbeiten gegangen, egal wie kaputt ich war. Also ich habe da irgendwie halt, weiß ich nicht, so einen inneren Antrieb schon gehabt,
Ja,
dass ich.
war auch immer so mein Ding, war auch immer so meine Ausrede,
Ja.
dass es noch gar nicht so schlimm ist, wenn ich noch arbeiten gehen kann.
Genau, ja.
Ja.
Und ja, mit 24 habe ich mich dann halt derrappelt, würde ich mal sagen. Also ich habe immer noch konsumiert, aber ich habe halt dann die Matura noch gemacht.
Das
Und
Abitur auf Deutsch.
genau, das
Ja.
Abitur.
Ja.
Und ja, bin dann mit 28 halt noch studieren gegangen und ja, habe das jetzt eigentlich so gut wie fertig. Jetzt bin ich halt im Master, aber mir fehlt halt noch die Masterarbeit, aber ich bin halt dann studieren gegangen und ja. Das hat mich irgendwie halt auch rausgeholt. Also, obwohl ich immer trotzdem während dem Studieren noch konsumiert habe, hat mir das irgendwie Halt gegeben und irgendwie Selbstbestätigung, dass ich halt doch nicht so dumm bin, weil das ist bei mir auch ganz ein großes Thema immer gewesen, dass ich so krasse Selbstwertprobleme gehabt habe. Also, so, dass ich nichts wert bin, dass mich keiner mag, dass ich irgendwie dumm bin. Also,
Wurde das zu Hause dir so vermittelt oder was ist da der
ja,
Grund?
schon,
Ja.
genau. Und das war ganz ein großes Thema und das Studium hat mir halt dann irgendwie geholfen, mir selbst irgendwie zu beweisen, dass es halt nicht so ist. Aber am Anfang war das auch noch ganz krass, dass ich halt auch mit so Professoren oder mit meinen Mitstudierenden mich immer so klein und so dumm gefühlt habe.
Magst du sagen, was du studierst oder ist das zu persönlich?
Ein naturwissenschaftliches Fach und eine Sprache und halt schon auf das hin, halt also zu unterrichten.
Lehramt.
Genau, Lehramt.
Ah, okay.
Ja.
Also du bist jetzt natürlich, muss man sagen, in den letzten 4, 5 Sätzen natürlich durch 10 Jahre jetzt komplett durchgerauscht.
Ja,
Ja,
genau.
da würde ich schon gerne noch mal ein bisschen stehen bleiben wollen. Aber das war jetzt erstmal mein guter Überblick, dass du, naja, schon einige Themen mitgebracht hast. Über das Zuhause würde ich gerne reden, über diese Komplexe, dieses fehlende Selbstwertgefühl, ja, was denke ich, was ja ganz oft auch Trigger für Drogenmissbrauch ist, ja.
Fix.
Und letztendlich bist du wieder mal ein Beispiel dafür, dass man schon ziemlich tief drin stecken kann, aber heute halt Lehramt studiert und die Kurve gekriegt hat.
Ja, voll.
Genau. Wie hat sich das denn zu Hause angefühlt? Ich meine, du hast ja schon von so einer emotionalen Kälte erzählt, würde ich es mal werten. Ja, eine Distanz. Was hat dir da gefehlt? Was hättest du dir gewünscht als Kind, als Heranwachsende? Was hat da so am meisten wehgetan?
Naja, ich glaube, so dieses, dass man nicht so gehört wird und
Wahrgenommen wird.
nicht gesehen wird
Ja.
und dann irgendwie auch kein richtiges so selbst irgendwie entwickeln kann, so würde ich es einmal beschreiben. Und da schon auch dieses, also ich bin nie irgendwie geschlagen worden oder so, aber halt schon auch immer dieses, weiß ich nicht, meine Mutter hat halt sehr viel herumgesudert, immer so viel kritisiert, so.
Herumgesudert, schön, noch nie gehört. Wir telefonieren mit Österreich heute, ich merke schon. Ja, weiter, weiter, okay, ja.
Naja, wenn jemand halt im Hintergrund immer her, wie sagt man so,
Ich weiß schon,
naja,
ich weiß schon. Ne,
genau.
sie hat dich klein gemacht.
Genau,
Aber
genau.
warum? Was denkst du, was ist die Intention deiner Mutter gewesen, die eigene Tochter ständig so klein zu machen?
Ja, weil sie halt, glaube ich, mit uns einfach überfordert war. Also
Und mit ihrem Leben eigentlich auch
genau
unglücklich.
mit ihrem Leben. Und wir waren halt dann, weil wenn man heute auch mit ihr drüber spricht, sie kann das gar nicht annehmen. Also sie sagt dann halt, ah ja, ich habe sie so schwer gehabt und ich habe halt mein Bestes gemacht und das hat sie wahrscheinlich auch. Also sie hat ja ihr Bestes gegeben. Aber dass das halt natürlich kein Umfeld war, wo man als Kind halt dann gesund aufwachsen kann, das kann sie überhaupt nicht annehmen. Das ist
Na,
zu
weil,
bedrohlich.
naja, weil sie, da müsste sie ja sich was eingestehen.
Genau.
Und sobald man sich was eingesteht, bricht natürlich auch so eine gesamte Fassade zusammen. Ja.
Genau.
Aber jetzt mal in Ihren Worten zu sprechen, was war denn für Sie so schwer? Was ist denn das, was Sie so als belastend empfunden hatten in Ihrem Leben?
Boah, ja, wahrscheinlich auch ihre Verletzungen von der Kindheit an und dass er sich halt dann auch einen Mann ausgesucht hat, der ihr halt, glaube ich, auch nicht Liebe geben können hat. Also wie mein Vater, der war ja eigentlich dann nie existent, also auch bei den ganzen Familiensachen nicht oder wenn wir halt Erstkommunion gehabt haben. Und ja, ich glaube eben ihre generelle Unzufriedenheit und dass sie halt diese Themen nie aufgearbeitet hat, die sie halt selber mitgebracht hat. Und ich glaube, dass dann Kinder ja auch etwas in dir triggern, wahrscheinlich etwas, du halt von deiner Kindheit kennst, oder ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll. Das
Was hast du denn für einen Vater gehabt oder wie war der Vater damals? War das so ein Vater, der nur auf Arbeit war und nie da war oder
ja, also
ja?
sehr viel gearbeitet, und wenn er halt dann heimgekommen ist, hat er sich halt vor dem Fernseher gesetzt und das war halt sozusagen
Alles,
sein
ja.
alles, ja genau. Also auch nicht irgendwie, auch nicht verfügbar. Also auch jemand, der viel kritisiert. Und das fällt einem ja dann eigentlich erst im Erwachsenenalter so ein bisschen auf, wie, weil ich kann mich halt an, also nichts erinnern, also nicht viel erinnern in meiner Kindheit. Ich habe das halt schon
Hast
verdrängt, aber man kann das.
du auch geschrieben, dass du viel verdrängt hast, ja? Aber das wisse, das sind wir. Wir sind jetzt eine andere Generation, ja. Aber ich sag mal, deine Eltern sind jetzt auch keine Nachkriegsgeneration gewesen, sondern schon die Generation nach der Generation. Ich kann halt nicht wirklich verstehen, und das wird ja ähnlich gehen, wenn beide unglücklich sind in dieser Ehe, in dieser Beziehung, warum man das einfach jahrelang weitermacht.
Ich denke, dass sie halt nichts anderes, wenn du halt, glaube ich, eben auch ein schweres Elternhaus hast, dass du ja gar nichts anderes gewöhnt bist. Also ich glaube, dass sie vielleicht auch das assoziieren mit Liebe, dass das einfach so ist, wie sie es halt jetzt gerade leben, weil das ist auch ein Thema von mir, dass ich mir auch immer lange Männer gesucht habe, die irgendwie nicht verfügbar sind für mich, die irgendwie emotional kalt sind, die mich auch nicht gut behandelt haben, und ich habe sie teilweise auch nicht gut behandelt, aber man kennt das, das ist so ein gewisser Stallgeruch, würde ich mal sagen, und das bleibt man da drinnen.
Naja, es ist eine Form
Das
der
ist,
Prägung.
ja, genau.
Ja.
Man kennt es nicht anders, und solange man es halt nicht hinterfragt, bleibt man halt immer in diese Muster.
Also ich merke schon, es sind eigentlich mindestens zwei Stränge bei dir, die es zu beleuchten gibt. Das eine ist so diese Suchtgeschichte und das andere, na gut, es sind drei Stränge. Das eine ist die Suchtgeschichte, das andere ist so die Beziehungen, die du dir gesucht hast.
Ja, genau.
Ja. Und an denen du gescheitert bist oder die dir auch wehgetan haben, die dir nicht gut getan haben. Und dann natürlich auch dieses immer noch über allem schwebende Familienthema.
Genau, ja.
Und du hast ja auch geschrieben, du bist momentan auch noch in Therapie.
Ja.
Was ist das für eine, ist das so Verhaltenstherapie oder worum geht's da?
Na, das ist schon so tiefenpsychologisch.
Warum?
In erster Linie habe ich mir das ausgesucht, weil es die Krankenkasse halt bezahlt.
Okay, ja.
Also,
Ganz
ich bin,
pragmatisch.
ja, und natürlich kann man sich das nicht so leicht leisten, und sie ist halt eine, die halt mehr außerhalb ist von der Stadt. Also sie war halt, hat halt noch Plätze frei gehabt, und ich habe mich gut mit ihr verstanden und ich verstehe mich immer noch gut. Und deswegen ist es sie halt dann worden und diese Richtung. Aber ich habe schon ganz pragmatisch eben noch einen Kassenplatz gesucht, ja.
Warum? Warum musst du
Naja,
heute noch in Therapie?
weil es mir gut tut. Also ich war dann irgendwie ja ein Jahr jetzt nicht in Österreich, weil ich habe ein Auslandssemester gemacht, und da haben wir dann eh Pause gehabt. Und da ist halt dann auch wieder eben diese Beziehungsthemen wieder in mir hochgekommen, und da ist mir dann auch wieder schlecht gegangen. Und dann bin ich halt zurückgekommen, und dann habe ich sie halt wieder kontaktiert. Und
Ja.
immer so eine Therapie, die dauert halt auch. Also ich
Ja.
glaube, ich bin jetzt seit 2017 Na, was 2019, also es sind 5 Jahre. Es ist eigentlich eh schon lang, aber es tut mir irgendwie gut und sie hat für mich irgendwie so die Rolle von, weil sie ist halt eine ältere Frau auch.
Da hat die Mutterrolle eingenommen.
Ja, vielleicht so ein bisschen, die mich halt stärkt und mir halt irgendwie auch, weil ich mir oft dann auch so unsicher bin, ob mein Verhalten halt irgendwie angebracht ist. Also mir ist ja dann auch so unsicher, weil man halt diese Umgangsweisen, würde ich mal sagen, in der Gesellschaft oder in Beziehungen nicht so gelernt hat von zu Hause, man ist ja so unsicher, man weiß ja nicht, reagiere ich jetzt richtig oder nicht richtig oder ist meine Emotion irgendwie richtig oder... Und da gibt sie mir halt so ein bisschen diesen Halt. Also sie ist jetzt nicht eine, die dann nur mich reden lässt, sondern sie gibt mir schon auch richtig, schon so Feedback auch.
Lass uns doch mal über deine Beziehung reden. Was ist da so schiefgelaufen?
Meinst du jetzt mit Männern oder generell?
Mit Männern, genau. Weil das hast du ja vorhin schon selber angeschnitten, dass du... bedingt durch deine kindliche Prägung, wir wollen das ja ein bisschen analysieren, dann immer auf einen gewissen Männertyp, ich sag's mal ganz krass, jetzt reingefallen bist.
Ja, obwohl ich das jetzt nicht so sagen würde.
Wie würdest du es denn sagen?
Naja, dass ich mir die ausgesucht habe. Also ich habe mir die unterbewusst ausgesucht und weil sie halt sozusagen irgendwie einfach mein Muster auch bedienen von dem, wo ich halt auch, also ich finde, ich habe halt auch herausgefunden, dass ich gerade solche Männer dann auch attraktiv finde.
Okay, das ist nicht spannend. Also Männer, die einen so ein bisschen am langen Arm verhungern lassen.
Ja, genau.
Ja, okay. Also wo es ständig von dir aus ein Aktivismus geben muss, hallo, hier bin ich und ich muss dir irgendwo hinterherlaufen, das holt mich irgendwo ab.
Ja, genau.
Ja.
Und das Leiden auch so ein bisschen, dieses Auf und Ab immer, dieses, genau.
Aber es ist natürlich eine Sackgasse, oder?
Genau.
Beschreib das mal.
Wie meinst du, dass ich das, also...
Beschreib das mal von der Entwicklung her. Ich meine, man lernt sich halt kennen.
Ja.
Ja, man denke, ich denke, man fühlt sich dann schon erstmal aufgehoben, weil es... von der Dynamik her Sachen sind, die man kennt und die man ja unterbewusst auch gesucht hat. Aber das ist ja nicht von Dauer.
Nein, genau. Also es ist ja dann so, dass ihr dann so anfängt, dass sich der vielleicht dann immer regelmäßig meldet oder dann halt Dates absagt und du halt dann irgendwie merkst, das geht halt in eine Richtung, die nicht mehr gut ist für mich, weil das ja dann auch meine Verlustängste so auf die Art antriggert. Aber ich mich dann halt immer mehr in das reinfallen lasse und halt dann auch so eine Art Fantasieaufbau von einem Mann, die eigentlich gar nicht existent ist und dann halt auch sehr viel leide. Also bei mir ist es nie so gewesen, dass ich jetzt in einer gewalttätigen Beziehung war oder dass ich mir halt so viel gefallen lassen hätte von einem Mann, also so Beschimpfungen oder so, das nicht, aber so dieses, ich bin halt einmal einem Mann nachgelaufen, 2 Jahre lang und habe halt mega gelitten, obwohl der mir halt immer gesagt hat, ich will keine Beziehung mit dir, weiß ich nicht, sie alle 2 Monate einmal gemeldet hat, weil er halt vorbeikommen wollte und halt Sex haben und ich bin dann halt irgendwie so hinten nachgelaufen und habe halt so eine riesige Fantasie aufgebaut, wie der Typ ist und ich habe mir gar nicht kennt sozusagen, habe so gelitten, ich den gar nicht kenne. Also ich habe mir nicht kennt.
Finde ich gerade ganz wichtig, würde ich gerne mal stehen bleiben, weil vom Mindset her, was du gerade beschreibst, ist das natürlich für Männer, die nur das eine wollen, bist du ja ein perfektes Opfer. Ja, weil du emotional dich an denjenigen bindest, also verfügbar bist letztendlich, gern verfügbar sein möchtest, weil du ja was ganz anderes anstrebst, als nur rein körperliche Dinge, sondern ja eine Emotionalität, eine platonische, eine richtige Beziehung. Und das kann natürlich sehr schnell ausgenutzt werden.
Ja.
Ja,
obwohl er mir das immer gesagt, er hat mir immer gesagt, er will keine Beziehung mit mir, aber das wollte ich halt nicht hören.
Also er war wenigstens ehrlich zu dir.
Ja, er war ehrlich.
Also er wollte eigentlich nur Sex haben, das war von vornherein ausgemacht, aber das konntest du nicht akzeptieren, du wolltest ihn haben.
Ja, genau.
Auch wenn er jedes Mal gesagt hat, also das ist ja schön und gut zwischen uns, aber eine Beziehung will ich nicht.
Ja.
Ist es eine Art von Selbstverletzung auch, finde ich, ja?
Ja, also was ich da gelitten habe, also es ist wirklich wie so, wie ein Schwein, würde ich sagen, Und dann schreibt man ihm und er schreibt halt wieder nicht zurück und
ja, warum auch? Er will ja keine Beziehung mit dir. Weißt du, was ich meine? Also heute kannst du drüber lachen, aber ist schon irre, oder?
Ja, und die Frage ist halt schon, also, und das habe ich jetzt auch bemerkt, wenn ich halt einen Mann habe, der halt emotional verfügbar ist und der mich auch mag und der mich liebt und der mich umgarnt und weiß ich nicht was, dann kann ich mit dem auch nicht umgehen.
Das geht auch nicht.
Eng.
Ah, warte mal, okay, entschuldige, das muss ich mal kurz jetzt pausieren hier. Also wenn dann jemand da wäre, der dir freiwillig das Gesamtpaket geben würde, ohne dass du dafür kämpfen müsstest, wär's das auch nicht.
Na.
Ah, spannend. Du bist letztendlich, oder warst, eine Gefangene deiner selbst irgendwo auch.
Ja, ja.
Es und musste das Leiden geben.
Ja.
Wahnsinn. Ja, finde ich ganz spannend, weil das kommt gar nicht so selten vor.
Na. Das sind, glaube ich, viele Beziehungsdynamiken so, wenn man das halt noch nicht reflektiert hat.
Würdest du sagen, das ist vermehrt so ein Frauending?
Das mit dem Nachlaufen und so? Ja, vielleicht wegen Sozialisierung, aber... Ja. Also ich glaube, ich habe auch Männer getroffen, die halt mir auch extrem hinten nachgelaufen sind. Und mit dem habe ich ja überhaupt nicht umgehen
können. Ja, genau, das würde ich gerade... Wie war das für dich?
Na, furchtbar. Also die habe ich dann auch richtig schlecht behandelt.
Oh ja, sehr schön, bitte. Es wird so ein Beziehungsstream gerade, ich freue mich. Das heißt, das hat dich sogar abgestoßen.
Ja, extrem.
Das war komplett unsexy für dich.
Genau.
Wenn dir so jemand, du musst erobern. Du musst nachlaufen. Dich triggert das, was du nicht haben kannst.
Ja.
Okay. Wir sind am Kern angekommen, ein bisschen, merkst du das?
Ja.
Genau. Und wenn dann aber das, wonach du dich ja so sehnst, das ist ja das Schizophrene bei solchen Geschichten. Wenn dann das da ist, wonach du dich sehnst, ein Mensch, der dich akzeptiert, der dich liebt, der dich auf Händen tragen würde, dann, nee, also freiwillig willst du das dann doch nicht haben.
Na.
Ja, als Angebot nicht, es muss im Kampf passieren.
Ja, und ich habe mich da auch damit beschäftigt, das ist ja dann auch oft, dass man dann also dieses Dopamin auch einfach ausschüttet, wenn man so eine Dramabeziehung hat, da ist halt dann wieder... sozusagen
eine Form von Sucht irgendwo auch.
Und dann trifft man sie wieder und dann hat man aber wieder Nähe und dann schüttet man ja dann wieder diese krassen Hormone aus und wenn das halt eher gleichbleibend ist und halt stabil ist, dann hat man das ja nicht, diese krassen Gefühle einfach.
Ja, hat schon so Suchtcharakter.
Genau, ja.
Es geht um Extreme. Es geht um Kicks und es geht um Crushs. Also, ja klar, es geht um Höhen und Tiefen. Spannend. Finde ich super, dass wir gerade so den Bogen ein bisschen von Sucht in Beziehung reingehen. Das ist nämlich, das geht oft einher. Wie sieht es denn heute eigentlich aus mit Partnerschaft und so?
Ja, ich habe jetzt seit einem halben Jahr einen Partner. Das läuft ganz gut. Ja.
Das läuft ganz gut. Da muss ich gleich wieder ein bisschen schlucken. Was heißt das denn?
Naja.
Er mag dich zu sehr.
Na, ja. Also er ist auf jeden Fall ein stabiler Typ. Aber ich merke halt so, wenn wir halt zu viel beieinander sind, dass ich mich wirklich auch eingeengt fühle und dann ich muss so extrem aufpassen, dass ich halt nicht in so eine Rolle rutsche, wo ich ihn dann halt auch wieder abwerte, also in meinem Kopf drinnen, weil ich glaube, das ist ja dann auch so eine Art Instrument, dass man den anderen wieder auf Distanz kriegt, dass man halt dann innerlich so abwertet und halt nur schlechte Dinge findet und nichts Gutes mehr und also es ist halt für mich, also es ist halt seine Liebe und die Nähe und das das ist alles ein bisschen bedrohlich für mich. Deswegen sage ich, es läuft ganz gut, weil wir es halt bis, also jetzt ein halbes Jahr lang eigentlich geschafft haben, dass es ganz gut läuft.
Ja.
Aber ich meine jetzt, dass das halt eher von mir also ein bisschen abhängig ist, ob ich das halt dann aushalte oder nicht. Da muss man halt viel kommunizieren, aber er weiß jetzt, ich habe ihm jetzt nicht die Tragweite sozusagen offenbart oder ich sage ihm das natürlich nicht, wenn ich halt gerade dabei bin, ihn abzuwerten, weil ich meine, es ist ja mein Thema und nicht sein Thema. Und
aber das ist ja schon irgendwo dramatisch.
Ja.
Ja, also man hat da irgendwo das Glück gefunden, kann man ja mal so sagen, aber die Stimme in einem drin, die durch diese Prägung auch, denke ich mir, entstanden ist,
ja,
zerstört das alles ein bisschen.
Ja.
Das ist traurig.
Nein, das ist eh traurig. Also es ist, also ich kenne das dann auch, dass ich dann irgendwie neben mir im Bett liege und mir geht es halt dann wirklich nicht gut, weil ich halt so Angst habe, dass ich es auch wieder einfach zerstöre.
Verstehe ich. Naja, das ist ein ständiges Thema bei dir.
Ja.
Okay, ich sag mal so, das wird natürlich noch ein, ja, vielleicht ein lebenslanges Thema bleiben, wo ich mir denke, dass man sich immer bewusst macht, also du jetzt in dem Moment, dass das irgendwo eine Stimme ist, die aber vielleicht nicht dein Herz spricht, sondern eher diese Prägung. Mhm. Weißt du? Und dass man irgendwie versuchen muss, und ich denke, das ist vielleicht auch in der Therapie auch Thema, damit umzugehen, lernen, die zu akzeptieren, aber auch nicht auf so einen Thron zu heben.
Ja.
Okay.
Genau.
Wollen wir mal zurück zum Speed kommen?
Ja.
Ja, weil ich sag mal, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig angerissen. Ich meine, du hast hier geschrieben, ich habe 20 Jahre lang regelmäßig Speed konsumiert. Das ist ja schon eine Hausnummer.
Ja, schon, ja.
Hol mich doch mal ab. Wann wurde wie Speed konsumiert? Warst du da alleine? Was ist dabei passiert? Hattest du Sex auf Speed? Wäre auch so eine Frage für mich. Ja, weil Speed war bei mir immer massiv triggernd für Sexualität, wie viele Amphetamine. Geh doch mal in diese Vergangenheit rein, wenn du das möchtest. Also das würde mich einfach mal interessieren.
Ja, ja, sicher. Ja, bei mir war das die absolute Alltagsdroge. Also wenn ich was daheim gehabt habe, dann habe ich immer konsumiert. Also ich habe das nicht irgendwie liegen lassen können.
Kenne ich. Ja, wenn es da war, musste es weg.
Genau. Und dann war halt mein Mechanismus so, okay, dann kaufe ich mir halt nichts mehr für 2 Wochen. Oder 3 Wochen, und da ist mir dann natürlich auch nicht gut gegangen, aber eben, ich habe dann schon immer wieder Phasen gehabt, wo ich halt, weiß ich nicht, jeden Tag halt dann zum Aufstehen, zum Arbeiten gehen, zum Lernen, zum Aufräumen, also es war für mich
ja... War wie Zigaretten rauchen.
Ja, genau, ich habe sehr viel Zigaretten geraucht, also extrem.
Ja, auf Speed sowieso, auf Speed ballerst du die Kippen ja weg wie nichts.
Genau, ja. Also da sind wir ja wie so ein Ort... Schlund und also nimmt einfach alles mit, was halt geht. Also auch Alkohol, also obwohl, wenn ich halt so im Alltag irgendwie so viel Speed konsumiert habe, habe ich nicht immer Alkohol dazu getrunken. Also,
es war schon ein Geheimnis, oder?
Ja, das Ausmaß auf jeden Fall. Also meine damaligen Freunde, die haben natürlich schon gewusst, dass ich Speed konsumiere, weil mein Freundeskreis auch einfach aus solchen Menschen natürlich dann auch bestanden hat. Und ja, und dann halt auch natürlich zum Party machen. Also ich bin früher also viel auch auf Festivals gegangen, am Wochenende halt immer fortgegangen. Ja. Und aber dann, ich würde jetzt mal sagen, so ab 30 ist es dann aber eigentlich eher dann mehr so zur Alltagsdroge geworden. Also vorher auch schon, aber dann nicht mehr so mit Party.
Genau, also ich finde, das ist ja eine Steigerung von Sucht, wenn es nicht mehr ritualisiert ist und an irgendwelche Events gebunden,
ja,
sondern wenn du halt in deiner Bude sitzt und anfängst, die Lines einfach so wegzuziehen.
Ja.
Nur weil es da ist und man macht eigentlich gar nichts, sondern zieht eigentlich nur noch Lines.
Ja.
Ja. Und das ist dann die Steigerung. Wann kam denn der Punkt, wo du gemerkt hast, das geht so nicht weiter?
Mmh. Ich habe dann auch einen Unfall gehabt. Da hat es mich dann irgendwie einen schweren Unfall und da habe ich dann mal angefangen.
Was für ein Unfall?
Ja, da möchte ich jetzt nicht so genau drauf
Okay,
eingehen, weil ich
weil.
glaube, das ist dann schon sehr, dass man dann vielleicht auch erkennen
Ah,
kann, wer ich bin. Aber
okay.
halt ein Unfall, wo ich halt lang Reha machen müssen habe und halt meine Gesundheit eigentlich auch immer noch beeinträchtigt, sagen wir mal so.
Okay,
Ja.
also, okay, so ein schwerer Unfall war das, dass es heute noch irgendwo dein Leben
Genau.
beeinträchtigt, verstehe.
Ja.
Okay.
Und da habe ich mal so massiv zum Hinterfragen begonnen, das Zigarettenrauchen und Kiffen, weil ich habe ja auch eben jeden Tag, also kifft habe ich wirklich jeden Tag, glaube eben 15 Jahre lang, bis ich den Unfall halt gehabt habe. Und da habe ich dann eben irgendwie auch beim Atmen schon so gemerkt, so, ich habe keine Kondition mehr, ich hust jeden Tag in der Früh und das hat mir dann irgendwie schon so schier da, dass ich halt dann mir irgendwie gedacht habe, jetzt habe ich eh schon eben dieses Gebrechen, jetzt will ich nicht irgendwie Lungenkrebs auch noch haben. Das war irgendwie der Anfang. Und dann habe ich halt zum Zigarettenrauchen aufgehört und dann halt auch zum Kiffen, weil das Purrauchen, das hat mir irgendwie überhaupt nicht taugt. Und das war aber irgendwie, also Zigarettenrauchen war sozusagen die Sucht, die, glaube ich, bei mir am meisten eigentlich auch eingeschlagen hat, weil das war nämlich nicht leicht zum Zigarettenrauchen aufhören. Und Speed ist dann aber noch 5 Jahre mitgelaufen, sozusagen. Der Konsum von Amphetaminen. Da habe ich aber nimmer nichts geraucht und nimmer nichts gekifft.
Aber Speed blieb noch 5 Jahre.
Ja, genau. Und das
Ist auch
bin ich
spannend.
erst jetzt eben losworden, würde ich jetzt einmal sagen, vor 1,5 Jahren, obwohl ich da halt schon 2, 3 Mal auch was konsumiert habe. Aber das war dann wirklich, wo ich dann halt ins Ausland gegangen bin, ein Auslandssemester gemacht habe und da war dann irgendwie so viel neue Eindrücke und so, weiß ich nicht, so ganz ein neues Leben irgendwie, das
Einfach mal
ist.
andere Impulse bekommen.
Genau.
Ja. Auch mal gesehen, dass die Welt auch und das Leben auch anders sein kann.
Aber eben auch, ich habe halt, auch, wie ich noch konsumiert habe, habe ich schon angefangen, eben massiv mein Umfeld also zu verändern. Und eben, das, also es ist halt der volle Prozess. Also ich glaube, dass es auch nicht so einfach ist, dass man jetzt von einem Tag auf den anderen aufhört, sondern.
Verstehe ich total. Also ich bin völlig bei dir. Wenn man so lange konsumiert hat, ist das ja auch eine Komponente seines Lebens geworden.
Ja.
Muss man so sagen, ja. Ist auch nichts mehr Besonderes. Es gehört ja zu einem. Na?
Ja.
Und beim meinem Meth-Ausstieg war es ja ähnlich. Also ich bin ja der Meinung, der Weg in die Cleanheit ist eigentlich geprägt von Rückfällen. Und die Rückfälle müssen aber zu einem immer größer werdenden Zeitabstand passieren.
Ja.
Und letztendlich, wir, ich sage es mal, Ex-Konsumenten, weil süchtig sind wir ja immer noch, ja, versuchen ja letztendlich unseren nächsten Rückfall bis ans Lebensende zu dehnen. Du verstehst, was ich damit sagen will.
Ja.
Ja, also ich kenne das, und das geht ja sicherlich auch so. Ich träume heute, nach über 15 Jahren Ausstieg, heute noch manchmal, dass ich mir was reinziehe.
Okay, na,
Ja.
das habe ich nicht.
Das hast du nicht?
Na,
Okay.
also träume nicht,
Ja.
aber das mich manchmal triggert schon,
Triggert
ja.
schon, ja. Das,
Ja.
also, das hast du geschrieben, heute ist der Trigger auch noch da, oder?
Ja, vor allem wenn ich irgendwie so Lebenssituationen habe, wo es mir nicht so gut geht.
Also so Krisen.
Genau. Aber bei mir ist da wirklich dann auch Zigaretten massiv. Also da muss ich voll aufpassen, dass die.
Ich finde Nikotin noch eine der schlimmsten Süchte.
Ja.
Ich bin ja selber Dampfer, weißt du ja. Kriege diese Nikotingeschichte auch nicht los. Gott sei Dank keine Kippen mehr. Aber, boah, also es ist auch so die sinnloseste Droge ever. Ja, weil sie macht ja gar nichts.
Ja.
Ja, also Nikotin ist ja nur dazu da, dass du nicht entzügig wirst vom Nikotin.
Ja.
Total dumm.
Genau. Und es ist halt auch überall irgendwie. Und so Amphetamin, ich meine, da ist halt dann schon auch noch so ein Schritt dazwischen, so, rufe ich jetzt meinen Dealer an und gehe dann wirklich dorthin und ja. Aber eben so, der Trigger ist schon noch immer auf alle Fälle da, ja.
Nature.
Aber ich war ja richtig schlecht. Also ich war jetzt auch vor 5 Monaten oder so, habe immer wieder ein bisschen was geholt. Und mir geht es dann aber auch gar nicht mehr gut drauf.
Ne, die Zeit ist doch vorbei.
Scheiße.
Die Zeit ist doch vorbei.
Genau.
Die Zeit ist doch vorbei. Es ist nur eine Erinnerung, die dich triggert, eine Erinnerung an die schönen Momente, die mal vor Jahrzehnten da waren.
Ja.
Und dann, wenn du es dir reinziehst, bereust du es, du hast dich selber, du verabscheust dich und dann hast erstmal 2 Tage wieder eine Amphidepression.
Genau. Man konnte nicht schlafen, ich konnte nicht schlafen.
Reißt dich auch völlig aus dem Alltag wieder raus.
Ja, wie irgendwie voll viel Alkohol trinken, weil ich irgendwie mich wieder runterholen muss. Also ist eigentlich
total dumm.
Also es kommt auf jeden Fall irgendwo an so der Punkt, wo es einfach überhaupt nicht mehr schön ist.
Ja, aber ich finde eben genau diese Emotionen, genau diese Gefühle bei so einem Rückfall, das war ging mir so, sind total wichtig, um irgendwo eine Abscheu dagegen zu entwickeln.
Ja, genau.
Ja. Nature Neighbor hat eine Frage. Wie viel hast du im Monat verschnupft in deiner Höchstform?
Puh, ja, das ist eine gute Frage. Es war wahrscheinlich auch immer unterschiedlich, aber es war nicht so viel. Also
ja, das ist relativ, was viel ist.
7 Gramm oder so im Monat.
7 Gramm im Monat. Das ist wirklich nicht so viel.
Ja.
Das heißt, dass du bist auch eine Konsumentin gewesen, die früh aufgestanden ist, eine Leine gezogen und das hat auch gereicht.
Ja, also ich habe nie so riesen Lines gemacht.
Also es war eher so, vielleicht manchmal sogar ein Placebo.
Ja.
Es ging eigentlich nur ums Ziehen willen.
Vielleicht, ja. Und einfach auch um besser drauf zu sein.
Alright, wir sind in der letzten Viertelstunde, meine Liebe. Das geht hier ratzifatzi immer vorbei. Ja. Was wäre noch wichtig, was du erwähnen möchtest? Vielleicht auch so eine Warnung oder das, was du mitgenommen hast in deinem Pep-Leben, in deinem Speed-Leben. Was wäre wichtig für Leute da draußen zu begreifen und zu wissen?
Naja, ich glaube eben, wenn man rauskommen will, es gibt viele Erfolgsgeschichten und man kann es auf alle Fälle schaffen. Es ist halt, glaube ich, wichtig, dass man halt so sein altes Leben irgendwie schon loslässt. Also ich glaube, man muss sich halt schon bewusst sein, dass man, also ich habe das auch mit Freunden von der Zeit damals, dass mich das halt extrem triggert, wenn ich jemanden von denen triff.
Ja, natürlich.
Also da kommt bei mir auch gleich wieder so dieses, ich will Alkohol, ich will jetzt was ziehen, ich will jetzt was trinken, so dieses Suchgedächtnis ist sofort wieder da. Und ja, man sollte eben so Sachen suchen, die einem irgendwie was geben, außerhalb von dem Drogenkonsumieren. Aber ich glaube, das ist eben eh allen klar. Und ja, dass es halt ein Prozess ist.
Ja, ich finde das, ich kenne das ja auch, ich finde das auch traurig und dramatisch, dass man manchmal zu gewissen Leuten überhaupt nicht mehr gehen kann. Oder sogar einen Kontakt abbrechen muss, weil man weiß, wenn ich mich wieder mit demjenigen treffe, dann ist es um mich geschehen.
Ja.
Also man verliert da schon was dadurch. Ja.
Ja.
Also man zahlt schon für alles einen Preis.
Nein, und auch diese Erkenntnis, dass halt irgendwie, weil Leute, die halt am meisten, die da noch drinnen stecken, die reflektieren das ja oft gar nicht, dass das, was sie eigentlich machen, eigentlich
genau.
gar nicht.
Du hast nämlich geschrieben, würde ich dir gerne was vorlesen noch.
Ja.
Früher hätte ich mir deine Streams gar nicht anschauen können, weil ich mir da eingestehen hätte müssen, dass ich ein Problem habe. By the way, gute Rechtschreibung und gute Kommatasetzung hast du gemacht. Ja, es fällt mir auf, macht nicht jeder so. Also früher hätte ich mir deine Streams gar nicht anschauen können, Komma, weil ich mir da eingestehen hätte müssen, Komma, dass mit SS ich ein Problem habe.
Ja.
Erzähl mal.
Weil ich mir jetzt mehr so Geschichten auch angehört habe von den Leuten und wie es denen geht und was für Stimmungen die haben und wie sie halt konsumieren. Und wenn man sich das halt dann anhört mit deinen Streams, dann, und man ist halt selber irgendwie in dieser Lebensphase, dann muss man sich ja irgendwie eingestehen oder dass man eben ein Problem hat. Hm.
Und das wäre ja schon der erste Schritt zur Veränderung.
Ja, auf alle Fälle, ja.
Also eine Problemerkenntnis ist ja der erste Schritt in die Cleanheit.
Genau. Ja. Aber ich weiß es halt von mir, dass ich halt früher alles, was so mit Amphetamine zum Tor gehabt hat, auf YouTube oder weiß ich nicht, irgendwelche so Dokus oder Aufklärungssachen, ich habe mir das bewusst nicht angeschaut. Hm. Weil ich das einfach nicht zulassen wollte oder ich wollte es halt nicht lernen oder das ist halt dann dieses...
Wäre zu konfrontativ gewesen.
Ja, genau.
Zu viel Wahrheit.
Aber natürlich, dass ich ein Problem habe, so unterbewusst schwingt das ja schon immer mit. Also ich glaube, dass das viele von uns haben, die sich den Kanal anschauen, dass man halt so seine unterschiedlichen Phasen hat. Man irgendwie, also man weiß unterbewusst schon, dass man irgendwie ein Problem hat und dass einem nicht gut geht deswegen, aber man will es halt nicht so an sich ranlassen.
Naja, man will sich halt noch nicht ändern.
Genau.
Ja. Das ist ja auch legitim. Ich meine, wer sind wir, Leuten das vorzuschreiben? Aber so ein Suchtausstieg geht eben nur mit einer hundertprozentigen Wahrheit. Mit sich selbst. Keine Lügen mehr, keine Dünnbrettbohrer-Geschichten. Es wird schwer werden, es ist steinig, aber es lohnt sich.
Und ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, dass man sich halt auch anschaut, woher die Sucht halt kommt. Also... Aber man vielleicht noch nicht clean ist, dass man sich vielleicht trotzdem mal anschaut, woher.
Na, wie würdest du das denn beantworten? Woher kam deine Speedsucht? Was ist der Grund deiner Speedsucht gewesen?
Naja, dass ich eben diesen Schmerz einfach betäubt habe.
Von der Elternschaft, von deiner Kindheit. Genau.
Und es ist ja, bevor ich in Therapie gegangen bin, ist es ja ständig eskaliert daheim. Und jetzt bin ich halt so weit, dass ich halt weiß, okay, sind meine Eltern. Die werden sich halt nicht mehr ändern, weil sie sind halt jetzt auch schon älter und ich muss ja nicht einsteigen auf dieses Drama die ganze Zeit, sondern ich kann einfach ganz klar sagen, nicht mit mir und so redest nicht mit mir und ich gehe jetzt, aber nicht, dass ich mich dann wieder so reinsteige und dieser ganze Schmerz wieder hochkommt und dann hat man wieder den Stress daheim und also so dieses ganze Drama halt, ja.
Naja, man muss sich daraus emanzipieren.
Genau.
Man muss sich loslösen aus diesen Abhängigkeiten, in denen man ja auch als erwachsener Mensch immer noch steckt, wenn man Kind ist von diesen Eltern. Aber man muss irgendwann auch begreifen, dass das ja nicht dein Lebensmodell sein muss.
Ja.
Und dass auch du ein eigenes, individuelles Leben hast und auch das Recht hast, glücklich zu sein. Ohne die Konflikte deiner Eltern, die ja gar nicht deine sind.
Genau.
Okay. Meine Liebe, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Wo ich mich in 5 Jahren sehe? Naja, eigentlich eh da, wo ich jetzt bin. Also ich hoffe, dass es halt so weitergeht wie bisher und dass ich halt noch viele schöne Jahre haben werde. Aber ich sehe jetzt nicht mehr so viel, was ich irgendwie... erreichen möchte.
Na, Studium abschließen wäre doch eins.
Ja, Studium, aber eben da bin ich mir eigentlich eh voll sicher. Dass
und, auch, und auch dann arbeiten im Lehrerjob.
Ja, obwohl ich habe ja jetzt schon einen 20-Stunden-Job in der Umweltbildung und da bin ich eigentlich eh schon ganz gut verankert.
Okay,
also ich mag halt auch gern jetzt nicht nur in der Schule zu sein, sondern eher das Lernen und Lernen halt draußen und da habe ich mich eigentlich schon ganz gut positioniert. Und was ich mir natürlich wünsche, ist, ja, dass ich halt schaffe, dass ich eine stabile Beziehung habe. Das ist eigentlich so das, also halt auch partnerschaftliche Beziehung sozusagen. Das wäre schön.
Dass ihr euch da was aufbauen könnt, was harmonisch ist, auf einem guten Fundament fußt und du da auch mit einem, ich sag's mal so, unbelasteten, gesunden Mindset reingehen kannst.
Genau, aber ich muss halt auch akzeptieren, dass ich halt ein gewisses Muster habe und da komme ich halt auch nicht so raus. Also ich weiß halt, dass ich jemand bin, der schon auch so seine Distanz braucht und das finde ich auch nicht unbedingt als Also jeder hat ja so vielleicht seine unterschiedlichen Beziehungsmodelle. Also es gibt halt Leute, die würden immer zusammenpicken und andere würden halt mehr Distanz und das ist halt wie ich bin und das ist halt jetzt nichts Krankhaftes, sondern es ist halt ein Teil von mir auch.
Genau, und ich finde, ja.
Ja.
Genau, und ich finde eben auch, also man kann ja seine Eigenarten haben, die hat ja jeder Mensch. Man muss halt diese nur akzeptieren, mit denen umgehen können und versuchen, Sachen, die letztendlich einen selber betreffen, nicht denselben Fehler machen wie deine Eltern, die auf andere projizieren, sondern versuchen, die mit sich auszumachen. Das ist ja so die Gratwanderung, finde ich.
Ja.
Ja. Okay. Meine Liebe, findest du es okay für heute?
Ja, auf alle Fälle. Ja. Passt gut. War ganz rund.
War ganz rund, genau. Also, wie hat dir das Stream gefallen?
Ja, sehr gut.
Ja, also war es keine Enttäuschung.
Na.
Sondern ein ganz harmonisches Miteinander. Ja. Hast du noch ein paar Grüße oder Props an die Community, die du raushauen möchtest?
Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören und ja, wir schaffen das. Wir sind alle auf einem guten Weg, auf alle Fälle. Wenn man mal eben beginnt, sich mit seinen Themen zu beschäftigen, dann gibt es auf jeden Fall auch einen Ausweg. Bin davon überzeugt.
Und damit kann man das ja so stehen lassen, meine Liebe. Ja.
Ja.
Du bleibst noch kurz in der Leitung. Und ich verabschiede mich von euch. Es wird morgen sicherlich auch ein Stream geben und sowieso ganz Ostern. Habt einen schönen Tag, habt einen schönen Karfreitag. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Ciao.